begrüße euch ganz herzlich mit diesem Wort. Allein seine Gnade genügt. Ist das nicht wunderbar, das zu wissen und glauben zu können? Allein seine Gnade genügt. Ab und zu schaue ich mir so die Länderspiele an der deutschen Fußballnationalelf. Vielleicht auch mal so ein, wie heißen die Champions League und so ein Zeug mal. Und da sitzen immer so eine Reihe auf der Reservebank. Und wenn da einer ausfällt, dann wird einer da von der Bank geholt. Und so ist das heute auch. Da ist einer ausgefallen, dann bin ich da von der Reservebank geholt worden. Und was ich dabei festgestellt habe, sind heute hier zwei Senioren im Dienst. Und das hat mich irgendwie froh gemacht, im Reich Gottes gibt es kein Renteneintrittsalter, wo da jetzt drum gekämpft wird, ob 2 Jahre vorher oder nachher und was auch immer. Dort geht's weiter, auch ohne Rentenabschnitt. Da darf man und da sollte man weitermachen. Das ist ein Hinweis jetzt für alle, die im Rentenalter sind und gekommen sind. Nur nicht denken, jetzt ist das alles Schluss, das geht weiter. Die jungen Leute auch. Und wenn dann ein Opa mitgeht auf die Freizeit, ist doch was Wunderbares. Ja, Reformationstag. Eckhart hat schon einiges gesagt dazu, aber das ist mir zu hoch. Und es war ja bei Martin Luther so, dass er immer gefragt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und hat sich abgemüht und hat da allerlei über sich selbst zugefügt und was auch immer ergehen lassen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war seine Frage. Eine Antwort haben wir vorhin schon gehört, eine zweite steht in Römer 3, 23 bis 24, denn es ist kein Unterschied. Alle haben ja gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Allein durch seine Gnade werden sie umsonst gerechtfertigt in der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Hier kommt das, allein durch seine Gnade. Oh, sagen manche, das ist ja doch zu einfach, wir müssen doch noch und. Allein durch seine Gnade. Und wenn wir dann noch Psalm 86, Vers 15 dazu lesen, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und da steht, und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gefragt habt, gnädig und barmherzig, warum denn? Was ist denn da für ein Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Ist das nicht ein und dasselbe? Was ist Gnade? Gnade ist das, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich verdient hätte. Das ist Gnade, den ewigen Tod. Ich bekomme nicht das, was ich eigentlich verdient hätte. Das ist Gnade. Und Barmherzigkeit ist das, ich bekomme das, was ich nicht verdient habe, ewiges Leben. Verdient hätte ich das da. Bekommen habe ich das da. Das ist Barmherzigkeit. Deshalb kann der sagen, der Psalmist, gnädig und barmherzig ist der Herr. Aber für wen ist er denn das? Gnädig und barmherzig. Ist das generell so? Haben wir es generell weltweit mit einem gnädigen und barmherzigen Gott zu tun? Dann kommt ja nur nichts weiter dabei raus als der liebe Gott da irgendwo. Nur durch Gnade und Barmherzigkeit wurde ich ein Kind Gottes. Und das sage ich jetzt auch ganz persönlich von mir. Nur so wurde ich ein Kind Gottes. Und dann ist der himmlische Vater, der Schöpfer, der dann mein himmlischer Vater geworden ist, geduldig und gnädig und mit großer Güte zu mir. Dann wird das wirksam. Die Gnade Gottes, die Erlösung durch Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn nun diese empfangene Gnade erkennen? Oder wie beweist sie sich im Leben des Gotteskindes? Ist ja gar nicht so einfach. Man schreibt ja nicht da irgendwo hin, ich bin ein Begnadigter. Sondern wie kann man es denn erkennen, so ganz praktisch? Wenn ein lebenslänglich Verurteilter begnadigt wird, dann wird das publiziert. Und dann kann man im Fernsehen sehen, wenn er die Gefängnistore da hinter sich lässt. Und dann weiß man, der ist begnadigt. Der hat nicht das bekommen, was er eigentlich verdient hätte, seine Strafe, sondern hat Gnade bekommen. Wenn jemand den Autoführerschein gemacht hat, dann hat er den in der Tasche. Dann darf er Auto fahren, das kann er belegen. Wenn jemand einen Beruf gelernt hat und darin besondere Fähigkeiten, Begabungen hat, dann kann er das zeigen mit seinem Abschluss. Ich habe auch einen Gesellenbrief für das Schreinerhandwerk. Toll, kann ich immer wieder zeigen. Schreinerhandwerk. Dann habe ich noch ein Zertifikat für ein Studium und all solche Dinge. Da kann man das belegen. Wenn jemand eine Geldsumme erhalten hat, dann kann er das auch belegen, indem er damit angibt, zeigt, was er damit machen kann. Wie könnte aber dieses die größte aller Gaben, die Gnade Gottes, unerkannt bleiben in meinem und deinem Leben? Wie wäre das möglich? Muss nicht die Wirkung der empfangenen Gnade an dem sichtbar werden, der sie empfangen hat? Wenn ein Mensch diese Gnade empfangen hat, durch Bekehrung und Wiedergeburt, dann wird ein Echo, eine Antwort darauf in seinem Leben vorhanden sein. Es wird vorhanden sein, es geht gar nicht anders. In diesem Sinne gibt es auch kein geheimes Christenleben. Es wird erkennbar sein, dass Jesus Christus in meinem Leben Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist. Es gibt kein Geheimnis, kein Kämmerlein, wo man sein Christenleben lebt. Es wird und ist öffentlich und wird erkannt werden. Kann man das nun bei mir und bei dir erkennen? Und wir sollten aufpassen, da nun menschliche Maßstäbe anzulegen. Da kann so manches daneben gehen. In dem schon verlesenen Text zeigt der Apostel Paulus an sich und seinen Mitarbeitern, wie weit die Umgestaltung unseres natürlichen Lebens durch die empfangene Gnade gehen kann. Möge das, was Paulus da geschrieben hat, für uns ein Ansporn in der Nachfolge sein. Wenn wir die Gnade nicht vergeblich empfangen haben, dann wird uns der Geist Gottes auch leiten, diesem Ziel näher zu kommen. Wir wollen anhand dieses vorhin verlesenen Bibelwortes einmal den sichtbaren Beweis der empfangenen Gnade im Leben eines Christen erforschen. Drei Gedanken dazu. Erstens. Die Gnade Gottes beweist sich als Erprobung in der Anfechtung und in der Versuchung. Die Gnade Gottes erweist sich als Erprobung in Anfechtung und Versuchung. Als zweites, die Gnade Gottes erweist sich als Wachstum des inneren Menschen, als sichtbarer Reifeprozess der Frucht des Geistes. Und drittens, die Gnade Gottes beweist sich darin, dass ein Kind Gottes anders mit dem Leben auf dieser Erde umgeht. Zum ersten Punkt. Die Gnade Gottes beweist sich als Erprobung in Anfechtung und Versuchung. Nun wieder zwei Begriffe, die doch anscheinend Gleiches bedeuten, oder? Anfechtung, Versuchung. Was ist Versuchung? Wer weiß, was Versuchung ist? Wer sie erlebt hat, weiß das. Wer weiß, was Versuchung ist? Hebt doch mal die Hand. Wer weiß, was Versuchung ist? Dann seid ihr nicht so Angst. So wenige wissen, was Versuchung ist. Seid ihr tolle Kerle. Versuchung ist der Angriff auf eine Beziehung mit dem Ziel, diese zu schwächen oder zu zerstören. Versuchung ist der Angriff auf eine Beziehung mit dem Ziel, diese zu schwächen oder zu zerstören. Jesus in der Wüste. Der Versucher wollte die Beziehung zu Gott zerstören. Der Urheber aller Versuchung ist nach Jakobusbrief im Kapitel 1 ist der Satan. Der Satan will mein Kindschaftsverhältnis zu Gott trüben und sein Weg geht über die fünf Sinne. Die Versuchung kommt über die fünf Sinne. Fünf Sinne, kennen wir die alle? Hat sie jeder? Jeder hat sie. Wenn man manchmal hört, der hat sie nicht mehr alle, dann meint man, der habe die fünf Sinne nicht mehr alle. Jeder hat sie. Und auf jedem dieser fünf Kanäle sendet der Satan, und zwar ständig. Und er hat so tolle Programme, die er darüber sendet. Kann man nur erschrecken, was der alles da reinfunkt. Und wenn er da Erfolg gehabt hat mit seinen Sendungen, dann macht er uns nachher noch unser Versagen, stellt er uns noch als Schuld vor die Augen und hält uns vor, oh, du willst ein Gotteskind sein? So, hat er das? Kennst du das? Ich kenne das. Versuchung ist also ein Angriff auf eine Beziehung, Beziehung zu Gott. Anfechtung, was ist nun Anfechtung? Ist ein Angriff auf eine bestehende Tatsache, die verteidigt werden kann oder die in sich selbst besteht und damit eine Stärkung der Tatsache bedeutet. Schwierig, ja? Anfechtung ist der Angriff auf eine bestehende Tatsache. Jede Anfechtung ist eine Prüfung unseres Glaubens. Bestehende Tatsache. Und dient damit als Hilfe zur Glaubensstärkung. Von Gott selbst kommend oder von ihm zugelassen. Jesus Christus im Garten Gethsemane. Abraham bei der Opferung Isaaks. Hiob sein ganzes Leidensleben. Anfechtung. Wir dürfen das nicht vermischen untereinander. Anfechtung ist Glaubensprüfung. Versuchung ist Beziehungszerstörung. So weit einmal dazu. Nun, 2. Korinther 6, die Verse 3 bis 5. Was schreibt dort Paulus? So eine Riesenaufzählung, was wir vorhin gehört haben. 3 bis 5, wir geben nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Was will der Apostel mit dieser Aufzählung sagen? Trübsale, Nöte, Ängste, damit werden die inneren Anfechtungen geschildert. Trübsal, Nöte, Ängste, sind innere Anfechtungen. Schläge, Gefängnis, Aufruhr. Damit erinnert er an manche Augenblicke seines Lebens, wo er fast totgeschlagen wurde. Kann Versuchung sein. Arbeit, Wachen und Fasten, das sind die Zeiten, wo der Kampf im Stillen, auch im Stillen der eigenen Seele ausgetragen werden mag. Aber all das umspannt der Apostel mit dem Zeugnis in Vers 4, beweisen in großer Geduld. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld. Diese Dinge sind dazu da, dass wir Geduld lernen. Wer hat da eine gebetet, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Die kommt nicht sofort, das ist auch keine Gabe, sondern die wird gelernt. Die wächst, die ist wachstümlich und das Lernen tut manchmal sehr weh und ich weiß, wovon ich rede. In großer Geduld beweisen wir, dass wir die Gnade nicht vergeblich empfangen haben. Wenn die Gnade Gottes in unser Leben eingegangen ist, dann wird sie anfangen und hat das ja auch schon getan, uns so zu verändern, dass wir Geduld lernen. Es gibt Menschen, soll es geben, die sind von Natur aus sehr geduldig. Die können aber nichts dafür. Es gibt welche, die sind das von Natur aus nicht. Ich war auch so einer. Da geht dann so manches schief zum Lernen. Und diese Lernprozesse beginnen mit den kleinsten Dingen unseres Lebens bis hin zu den größten und wichtigsten Entscheidungen. Und hier spreche ich die Jugend an, damit beginnt schon unsere Jugendfreizeit. Das ist die Thematik voraus, also mach die Ohren auf jetzt. Das gehört dazu. Das ist ein Lernprozess, bei den kleinsten Dingen beginnt es schon. Anfechtungen sind dann wirklich nur noch dazu da, uns zu erproben und festzumachen in der Gnade. Festzumachen in der Gnade. Und weil ich diese Gnade ja angenommen habe, weil sie mir ja geschenkt wurde, ist sie mir die alleinige Kraft, bei den Versuchungen auch Nein zu sagen und die Anfechtungen zu durchstehen. Versuchungen in eigener Kraft zu bewältigen, vergiss es. Die Gnade. Ja, ich habe die Gnade empfangen und damit will ich jetzt durchstehen und ich will Nein sagen. Hui, hui. Das ist aber so. Also, er schreibt hier davon, dass wir Geduld dadurch lernen. Zweiter Punkt. Die Gnade Gottes beweist sich als Wachstum des inneren Menschen, als sichtbarer Reifeprozess der Frucht des Geistes. Die Verse 6 und 7. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Der Apostel Paulus zählt hier die Wirkungen auf, die an ihm und seinen Mitarbeitern offenbar geworden sind, wo sie in diesen Prüfungen bestanden haben. Es ist nun einmal so, dass die bestandenen Prüfungen einer Anfechtung oder einer Versuchung dem Wachstum des inneren Menschen entscheidend helfen. Auch wenn man in einer Versuchung mal versagt, es kommt ja vor und nicht so selten, dient das letztlich unserem Wachstum. Das wird man aber erst hinterher erkennen können. Sonst käme man auf den Gedanken, lassen wir die Versuchung mal zu, damit wir wachsen. Das geht nicht. Ja, dann am Bede haben wir gesagt, das kommt über einen wie ein Eisenbahnunglück. Ja. Wumm, steckst du drin. Was dann? Dann kommt der Satan und sagt, guck mal du willst ein Gotteskind sein? Nein, ich habe die Gnade empfangen und die Gnade führt mich dahin, wo ich wieder Licht bekomme für die Gnade. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber das Versagen dort bekennen, wo wir da, dann ist er treu und gerecht, dann kommt die Gnade wieder zur Wirksamkeit und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Dann geht's weiter, dann geht's voran. Und wir erfahren, dass im Gehorsam gegen Gottes Wort ein Friede, eine Freude und damit Kraft über uns kommt. Gehorsam gegen Gottes Wort betrifft gerade auch diese Aussage, 1. Johannes 1, Vers 9. Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir es tun, ist das Gehorsam. Wenn wir es nicht tun, sollen wir uns nicht wundern, dass wir da nicht vorankommen. Im Ungehorsam verzagen wir und beschäftigen uns dann gerne mit unwichtigen Äußerlichkeiten. Wir werden zudem kritisch und selbstherrlich im Ungehorsam. Oh, wie schnell geht das? Wie schnell wird man kritisch? Ich kenne das auch von mir. Wie schnell wird man selbstherrlich? Steckt da manchmal doch der Ungehorsam dahinter? Wenn wir das so erlebbar von uns sagen können, dass wir in der Gnade, dass wir die Gnade bekommen haben und in der Gnade leben, dann hat unser Leben eine ganz andere Qualität. Wir werden die selbst empfangene Gnade so weitertragen, dass andere Menschen auch davon ergriffen werden. Was hast du nur, was ich so nicht kenne? Ich möchte mit dir mal reden, du bist so anders. Manchmal haben wir Angst davor, anders zu sein, weil wir dann vielleicht auch verlacht werden. So, wie können wir aber nun dieses hohe Ziel erreichen? Habe ich es schon erreicht? Auf Erden ist es nicht in Vollkommenheit möglich. Aber wenn unsere Ziele nicht immer höher sind als das, was wir selber können, dann haben wir ja keine Motivation. Paulus war ein Mensch wie du und ich, aus demselben Fleisch und Gebein. Und ich behaupte mal, was Paulus tat, das können wir auch heute tun. In einem Punkt zumindest. Er schreibt in Römer 12, Vers 1, etwas ganz Wichtiges, was jedes Gotteskind tun kann, tun soll und tun darf. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hingabe. Das hat Paulus praktiziert. Und das ruft er uns zu. Wenn ihr steht, liebe Brüder, dann dürfen die Frauen sich nicht ausnehmen. Die sind alle Gotteskinder mit gemeint. Was denn zu tun? Eure Leiber hingeben, sollen wir ins Märtyrium gehen? Nein, das ist hier nicht gemeint. Hier steht nämlich ein lebendiges Opfer. Ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges, also lebendig. Ich gebe mich ihm hin und sage, hier bin ich, Herr, gebrauche du mich. Ich habe deine Gnade empfangen. Wie kann ich danken dafür? Wie kann ich für die empfangene Gnade anders danken, als mein Leben ihm ausliefern? Das ist das, was er möchte, denn er hat das Leben erkauft. Mit seinem Blut erkauft. Das klingt uns so ein bisschen komisch. Kaufpreis war das Blut Jesu Christi. Wenn wir das aber mal tiefer betrachten, erkauft, was das heißt. Wenn man in einen Laden geht und kauft etwas, bezahlt den Kaufpreis und der Händler gibt nicht das, was ich gekauft habe. Was mache ich dann? Im schlimmsten Fall werde ich ihn verklagen, ja? Ich habe bezahlt und du gibst mir die Ware nicht. Jesus Christus hat mich und dich erkauft, hat bezahlt mit seinem Blut für mein Leben. Und ich gebe sie nicht. Hier bin ich ja, mein Leben gehört dir. Oh, dann vielleicht lande ich dann in Südamerika, da will ich auch gar nicht hin. Ich will lieber nach Alaska. Ich wollte auch nicht in die Hitze, ich wollte auch lieber in die Kälte. Wenn diese Gedanken kommen, dann vergiss Hingabe. Hier bin ich, Herr. Und er wird mich dahin senden, wo ich es auch vertragen kann. So hat er uns hier nach Kandern gesandt. Hier kann man es vertragen, hier kann man es aushalten. Er weiß das doch, was wir brauchen. Er möchte, dass wir uns einfach ihm anvertrauen und nicht nur im Glauben anvertrauen, sondern unser Leben ihm geben. Und da liegt das Geheimnis. Wachstum im Glauben beginnt immer zuerst mit dieser Hingabe und nicht mit vermehrter Anstrengung, ein guter Christ zu sein. Hast du doch schon probiert, ein guter Christ zu sein aus dir selbst heraus, oder? Jeder probiert das, bis auf die Nase fällt. Das ist auch richtig so. Mit dieser Hingabe beweisen wir, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen haben, sondern dass wir es ernst nehmen damit, dass wir das tun, was er sagt. Liebe Brüder, gebt eure Leiber, gebt sie dem Herrn, dem ihr zusteht. Er hat euch erkauft. Die Gnade Gottes erweist sich, haben wir gesagt, im Wachstum des inneren Menschen als sichtbarer Prozess der Frucht des Geistes. Können wir jetzt noch weiter darüber reden, über Frucht des Geistes und Gaben des Geistes und all diese Dinge. Zunächst einmal ist es so, darf ich nur so einfügen, der Herr will, dass die Frucht des Geistes wächst. Denn nur mit der Frucht des, mit dem Wachstum der Frucht des Geistes werden wir die Gaben des Geistes in rechter Weise anwenden. Umgedreht geht das nicht. Das Dritte, die Gnade Gottes beweist sich darin, dass ein Kind Gottes anders mit dem Leben auf dieser Erde umgeht. Nochmal Vers 7 und Vers 8. In dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig. Durch die Prüfungen erprobt, in Treue gewachsen, und ein Leben der Hingabe gelebt, damit kommt ein Kind Gottes in eine Art von Reife, die die Menschen der Welt einfach nicht verstehen können. Nicht, dass wir dann frommer daherlaufen. Ist auch ein Thema bei der Jugend. Frommer daherlaufen und so tun, als sei wir auch wie fromm. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern, dass wir echt werden. Dass wir dazu stehen, ich bin ein Gotteskind. Das müssen wir nicht dann jedem da sagen, sondern einfach es ausleben. Wir werden für die Menschen ohne Gott zu einem wandelnden Rätsel werden. Was sind das nur für Leute da, die da oben in den Palmgarten gehen? Sehr schnell werden wir dabei auch verlacht oder gehasst, vielleicht sogar verfolgt, was hier noch nicht so ist. Aber in anderen Teilen auf dieser Erde sehr wohl geschieht. Da wird dann jedes Mittel recht sein, um uns zu verleugnen. Dann sind wir Sektierer, dann sind wir Fundamentalisten. Und damit stehen wir dann schon in einer anderen Ecke von Fundamentalisten. Guck, die sind ja auch so. Das kommt vor. Müssen wir uns dagegen verteidigen? Wir können es versuchen. Leben wir einfach die Gnade aus. Der Paulus zeigt den Weg. Ob Ehre lockt oder Schande droht, ob in bösen oder guten Gerüchten, die über uns verbreitet werden, ob man ihn und seine Mitarbeiter zu Verführern abstempelt oder nicht, er kann seine Straße ziehen, ohne zu straucheln, weil er das Zeugnis von Gott empfangen hat. Du bist und bleibst mein Kind. Und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Wenn wir so unser Leben leben, ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe ein Kind Gottes, auch wenn Versuchungen und Anfechtungen mich da durcheinander bringen wollen. Ich weiß, was ich bin. Eine Thematik. Was bist du? Was warst du? Wie lebst du das, was du bist? So etwas versteht die Welt nicht. Manche auch, die sich Christen nennen, haben es schwer, damit zurechtzukommen. Ich bin ein Kind Gottes und bleibe ein Kind Gottes. Ich weiß, darüber gibt es verschiedene Lehrmeinungen. Das stimmt schon. Aber die Gnade ist für alle Lehrmeinungen eigentlich ja da. Ich bin ein Kind Gottes und bleibe ein Kind Gottes. Dann können wir auch verstehen, Vers 9 und 10, als die Unbekannten auf dieser Welt und doch bekannt bei Gott. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber allzeit fröhlich. Als die Armen, aber doch viele reich machen. Als die nichts haben und doch alles haben. Und darüber sollen wir uns freuen. Das ist so. Dabei dürfen wir erkennen, wie weit uns die Gnade Gottes als schwache und fehlbare Menschen trägt und weiterbringt. Die Gnade alleine, wir haben das so gesungen. Wir sollen uns das immer wieder bewusst machen. Die Gnade alleine, warum wir hier sitzen, ist Gnade alleine. Warum es uns so geht, wie es uns geht, ist Gnade alleine, auch wenn wir meinen, es geht uns furchtbar schlecht. Dann werden wir brauchbarer für ihn und seinen Auftrag. Und der gilt ja sowohl untereinander als auch zu den Menschen der Welt, die noch nichts von der Gnade Gottes wissen. Zum Abschluss nun einige Lebensregeln, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und ich lese ganz bewusst einmal aus der Guten Nachricht. Die Zeit, in der wir leben, Epheser 5, 15 bis 20, 15 und 16, achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie die Unwissenden, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit in rechter Weise, denn wir leben in der letzten schlimmen Zeit. Die Unwissenden, worauf kommt es denn an? Die Gnade alleine. Unser Leben in dieser Zeit, Vers 17 und 18, seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch haben will. Betrinkt euch nicht, denn der Wein macht haltlos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Luther übersetzt das ja so ganz brutal. Sauft euch nicht voll Wein. Das ist richtig. Sauft euch nicht voll Wein. Betrinkt euch nicht. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Dann unser Dienst in dieser Zeit, Vers 19 und 20, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, singt und dankt dem Herrn von ganzem Herzen. Immer diese geistlichen Lieder singen. Ermuntert euch einander mit diesen Liedern, mit Psalmen und Lobliedern, singt und dankt dem Herrn von ganzem Herzen. Und wenn bei uns auf dem Programm steht Lobpreis, dann soll das nicht, und also ich hoffe, dass das nicht ein Programmpunkt ist, der jetzt abgehandelt wird, sondern dass wir von Herzen dabei sind, was wir dort singen. Als wir in diese Lieder da waren mit der Gnade, das ging mir wirklich zu Herzen. Vielleicht auch, weil ich das heute als Thema habe hier. Und Vers 20, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zu jeder Zeit für alles. Ich kann doch nicht für alles danken. Ist fatal zu denken, jetzt bin ich krank, jetzt danke ich, dass ich krank bin. Das will doch der Herr auch nicht. Aber im Nachhinein wissen wir, auch diese Krankheit hat mir zum Guten gedient. Es war die Gnade Gottes, die mir da begegnet ist. Denn dann steht im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt nicht, dass wir nach jedem Gebet sagen, im Namen Jesu. Das bedeutet das nicht, das wäre zu formal. Es muss ein Herzensanliegen sein, dem Herrn zu danken für das, dass er mein Leben gehalten hat und hält, auch in Krankheit. Und ich weiß auch da, wovon ich rede. Ermuntert euch untereinander mit Psalmen und Lobgesängen. Seid lieblich zueinander, geht lieblich miteinander um. Zeigt, dass ihr miteinander in der Gnade lebt. Das ist damit gemeint. Und damit schließe ich. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Deine Gnade und Barmherzigkeit ist uns begegnet. Als deine Kinder dürfen wir sie in Anspruch nehmen. Und du hast sie uns zugesagt. Oh, wie wunderbar ist das. Wir danken dir, dass wir heute diesen Tag erleben durften. Du hast ihn uns geschenkt, lässt die Sonne scheinen. In vielem, in allem, was uns begegnet, leuchtet deine Gnade auf. Und wir freuen uns darüber. Hilf uns, das auch so recht zu verstehen, dass wir auch miteinander in dieser Gnade umgehen. Dass wir miteinander zeigen können, wir sind deine Kinder. Und die Menschen erkennen möchten, dass du es bist, der in unserer Mitte ist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.